Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen zu Beginn der Predigt die Passage aus Matthäus 14, Matthäus Evangelium, Kapitel 14, ab Vers 22, die Begebenheit, wo Jesus auf dem See wandelt, lesen. Dort sagt das Wort Gottes zu uns: Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abends zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf den See. Und als ihn die Jünger auf den See gehen sahen, erschraken sie und sprachen: Das ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er zu sinken anfing, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. Und als ihn die Männer dieser Gegend erkannten, sandten sie in die ganze Umgebung und brachten alle Kranken zu ihm. Und sie baten ihn, dass er nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, es gab einen Menschen, der war gottesfürchtig und wartete darauf, dass man den Heiland zu ihm brachte. Er wartete nicht auf Ansehen, nicht auf Geld, nicht auf Komplimente. Er suchte nichts Besonderes, sondern wartete dort, wo man scheinbar am nächsten bei Gott ist, nämlich im Tempel. Dieser Mann war sehr weise. Er hatte vieles richtig erkannt, vieles von Gott offenbart bekommen. Sein Name war Simeon. Was hat nun Simeon mit dieser Geschichte zu tun? Er wartete zur Zeit um Jesu Geburt in Jerusalem im Tempel. Er gab sein eigenes Leben auf, fragte nicht nach Lohn und nicht nach sonstigen Vorzügen, sondern er fragte nur nach einer Sache. Und wenn wir diese Begebenheit einmal nur so hören, wie ich sie erzählt habe, was würden wir dann vielleicht anfügen, auf was wartete dieser Mann? Sind da nicht Worte naheliegend wie: Er wartete auf Heil, er wartete auf Rettung, oder vielleicht noch etwas treffender: Er wartete auf den Heiland? Irgendetwas Vergleichendes, Großes könnte da stehen. Aber wisst ihr, wie es in dieser Geschichte heißt, auf was Simeon wartet? Er wartete auf Trost. Die Antwort war Trost. Gar kein so großes Wort, wie wir es vielleicht vermuten an dieser Stelle. Ganz bescheiden wartet er auf den Trost Israels. Und deshalb ist die Frage nach Trost, die Verbindung zu der Passage, die wir heute gelesen haben. Denn das, was die Jünger erfuhren, als sie Jesus dort auf dem See sahen, auch das war Trost. Jesus sagte ihnen einerseits: Fürchtet euch nicht, und andererseits: Seid getrost, Hier ist Trost. Ihr erfahrt Tröstung. Die Jünger selbst waren in ärgster Panik, in lebensbedrohender Panik. Sie befürchteten, und das können wir durchaus sehr ernst nehmen, sie fürchteten um ihr Leben. Sie fürchteten, dass es jetzt aus war. Kaum war einmal Jesus nicht bei ihnen, kam der Sturm und wollte sie vernichten. Jesus zu ihnen kam, da tröstete er sie. Er tröstete sie mit seiner Gegenwart, mit seiner Anwesenheit, mit seinen Worten, mit seinem Dasein. In unserer westlichen Welt, in der Welt, in der wir leben, da haben wir manchmal den Eindruck, dass wir in unserem Alltag keinen Trost brauchen. Jeder Mensch verkauft letzten Endes mehr oder weniger sein Leben als perfekt oder hält eine Version bereit für die anderen, die recht gut aussieht von seinem Leben. Nicht zu gut, damit man nicht prahlerisch wirkt in seinem Leben, aber dennoch recht gut. Kommt dann eine Börsen-, Banken- oder Sinnkrise, dann ist allerdings die Frage nach Trost recht schnell gestellt. Frage, die manchmal in dem privaten Bereich bleibt und nur zwischen einzelnen Menschen und ihren Psychiatern ausgetauscht wird oder innerhalb der Familie oder im allerengsten Kreis. Trost ist in der Regel, genauso wie Not, nichts, was man öffentlich den anderen zeigt. Genauso wie die Not, die man verbirgt, es ist auch das Trösten, das sehr oft verborgen ist. Weil wenn etwas schief geht in unserem Leben, wenn einem die Frau mit dem anderen, mit einem anderen davonläuft, oder wenn man sein Geld auf den falschen Fonds oder die falschen Aktien gesetzt hat, wenn man seine Gefühle falsch investiert hat, wenn man körperlich leiden muss, wenn wir beginnen aneinander zu leiden, wer tröstet mich dann, wenn man vom Chef übersehen wird, wenn die Lehrer ungerecht sind, dann hat man die gleiche Frage, wer tröstet mich? Ungerechte Politiker, Weltverdruss, selbst die vermeintlich unnötige Endzeitpanik aller Dispensationalisten, einmal in einen Topf geschmissen, die schreien doch eine Frage aus. Wer eigentlich tröstet mich, wenn es hart auf hart kommt, wenn es eng wird, wenn sich alles gegen mich neigt? Wenn wir einmal Christians Reise in der Pilgerreise nehmen, das vielleicht ein Symbol unseres Daseins auf der Erde als Christ ist, dann schreit er doch eine Frage lauter hinaus als jede andere Frage. Wer tröstet den Versager Christian? Vielleicht etwas unbekannter. Hermann Friedrich Kohlbrügge hat mal ein ähnliches Buch geschrieben. Das heißt Die Sprache Kanaans. In Frage und Antwort werden die tausend Facetten des christlichen Glaubens beleuchtet und ein buntes Licht auf ein Thema geworfen. Wer tröstet den verzweifelten Menschen? Immer wieder gibt er Antworten auf diese Fragen und dann kommt dieser zu tröstende Mensch, ich ihn nennen will, immer wieder auf neue Themen und auf Punkte, die er dem Antwortenden vorwirft und hinwirft sozusagen, und er muss darauf eingehen. Und in diesem Buch geht Kohlbrügge sehr schön durch die Bibel durch und antwortet immer wieder mit tröstenden Worten. Ist man einsam oder ist man zu sehr belegt, belagert? Hat man tiefe Wunden, vielleicht auch körperlich? Dann ist es immer wieder die gleiche Frage, die hochkommt. Wer tröstet mich? Und deshalb hält dieser Text hier in Matthäus 14 eine wunderbare Antwort auf diese vielen Fragen und auf diese wichtige Frage bereit. Hier in Matthäus 14 ist es der Vers 27. Aber in allen Parallelstellen, im Markus-Evangelium oder im Johannes-Evangelium, in dem auch von dieser Begebenheit geredet wird, da ist die Aussage fast identisch. Nicht ganz, aber dem Sinn nach identisch. Jesus antwortet den Jüngern und sagt: Seid getrost, ich bin's. Die Antwort auf unsere Not ist: Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht, ich bin's. Der Herr ist da. Wisst ihr, immer wieder, wenn man sich fragt, wie es einmal sein wird in der Hölle, habe ich einen Satz gelesen, der mich immer wieder prägt in meinem Leben und der mich tiefer getroffen hat als alles, was ich je zur Hölle gelesen habe. Und das war der Satz: In der Hölle gibt es keinen Trost. Sich vorstellen zu müssen, dass jeder Mensch, und da reicht mir mein eigenes Leben auch aus, jede Wunde, die da ist, bleibt ohne Trost. Das muss die Hölle sein. Und die Antwort darauf, wie es im Himmel sein wird, ist: Da ist Trost. Da bleibt keine Wunde offen. Keine Wunde am Körper oder an der Seele oder irgendwo. Da ist Trost. Und diesen Tröster, von diesem Tröster lesen wir heute in dieser Begebenheit. Jesus selbst geht leichtfüßig, wenn wir uns dieses Bild einmal vorstellen, ja, fast unbehelligt von allen Dingen, die um ihn herum passieren, auf die Jünger zu. So ein Überwinder der konkreten Hindernisse. Und er bleibt auch in der größten Gefahr felsenfest stehen. So erscheint er uns hier. Und ich möchte diese drei Eigenschaften oder diese Art und Weise, wie Jesus auf die Jünger zugeht, heute in dieser Predigt einmal besprechen. Wir haben in der Freizeit viele Aussagen um das Gesetz herum gehört. Ich habe mir vor allem einen Satz eingeprägt. Es war der, dass das Evangelium bereits von Anfang an geoffenbart war. Im Galaterbrief haben wir gehört, dass es am Beispiel von Abraham offenbart war. Das Heil in Christus war in Abraham sichtbar. Es war ihm offenbart. Wir sind aus Gnade errettet. So formulieren wir das, so zitieren wir das auch gerne. Und trotzdem hat es mich geprägt und es war für mich sehr wichtig zu verstehen, dass das über alle Zeiten die Botschaft war und gerade bevor das Gesetz geoffenbart war. Das hereingekommene Gesetz, das konnte weder hinzufügen noch wegnehmen. Aber wie erbärmlich müssen sich die Menschen gefühlt haben, wenn sie die andauernde Unvollkommenheit von sich selbst in dem Gesetz erkannten. Wenn sie die Heiligkeit Gottes erkannten und vielleicht die fehlende Versöhnungskraft der Opfer gesehen haben. Hatten nicht dann auch diese Menschen Sehnsucht nach Trost? War es nicht das, was auch in ihrem Herzen immer wieder aufkommen musste? All das, was sie um sich herum sahen. Auf was konnten sie sich wirklich verlassen? Liebe Gemeinde, Israel, das Israel Gottes, hatte sich sehr lange menschliche Lösungen bereitgelegt, Erklärungen perfektioniert, Geisteswissenschaften aufgestellt und alle Probleme ins Auge gefasst, Sünden genau definiert. Ja, die Listen der möglichen Sünden am Sabbat füllte Bücher. Man war schon weit über das Gesetz hinausgeschossen, damit weit über das Ziel hinausgeschossen. War das Gesetz noch von Gott durch Engel hineingebracht worden, so war danach alles gut gemeintes, aber dennoch Kraut und Rüben. All diese Krücken, die waren wie für Petrus ein Blick auf die Wellen. Die für Petrus drohten, ihn umzubringen. So waren all diese Krücken, die sich die Menschen aufstellten, um sich daran festzuhalten, Krücken, die sie letzten Endes in den Untergang führten. Bedenken wir, dass die Jünger bereits im Boot in helle Panik verfallen waren. Und jetzt, muss man sich einmal vorstellen, jetzt stand da auch noch Petrus außerhalb des Bootes. Wie muss das erst diese panische Erfahrung noch angeschürt haben? Oder vielleicht beruhigt haben, dass sie begannen, Vertrauen zu finden. Aber ihr Lieben, das genaue Anschauen aller Probleme, aller Erklärungen und auch das Aufstellen von Überlebensregeln, das brachte den Jüngern in dieser Situation nicht und es bringt uns auch nichts. Die Philosophie der Menschen war in diesem Moment machtlos. Die Pläne waren nutzlos. Es war kein Bruce Willis da, der den Bösen besiegt, kein George Clooney, für die Kenner von Ocean 11, der mit sauberen Plänen alles bis in die letzte, in den letzten Stein durcheinander würfeln und ausrauben konnte. Keine List, keine Scham, kein Held, kein Filmheld, kein menschlicher Held, kein Börsenmakler mit noch so viel Geld, kein Oscarträger, der glänzend dastand. Alleine der Blick auf Jesus hatte Petrus festgehalten. Aber bevor wir nun zu dieser Aktion kamen, möchte ich noch eine Sache festhalten. Jesus geht leichtfüßig auf die Jünger zu. Und wir dürfen das durchaus einmal als goldene Wahrheit festhalten. Jesus geht über alle Probleme leichtfüßig. Er geht auch leichtfüßig auf uns zu. Es bereitet ihm keine Probleme. Ist euch aufgefallen, wie völlig entspannt Jesus ist? In höchster Not? Solange er noch da ist, solange er irgendwo in unserer Nähe ist, erscheint er uns sehr leichtfüßig. Und das meint wirklich, dass er von diesen Problemen nicht beeindruckt ist. Dass er, ich will das einmal etwas theologisch formulieren, sogar über unseren Sünden leichtfüßig steht. Wir haben viel aus dem Kapitel 8 im Römerbrief gehört in den letzten Tagen. In diesem Kapitel bekommen wir enormen Trost dadurch gespendet, dass wir wissen, dass uns nichts, aber auch gar nichts, was ist oder was wir uns denken können, von Gott trennen kann. Wir haben in Römer 5, wenn wir uns noch erinnern können, von Frieden und von Hoffnung gehört, die so bunt ist und so sicher zugesagt ist, weil Gott uns gerecht gemacht hat, weil er uns gerechtfertigt hat. Oder wie es in diesem Kapitel auch heißt, weil er uns geliebt hat durch all diese Dinge. Ist es nicht so, dass Jesu Blut für alle Zeiten, ein für alle Mal unsere Sünde hinweggenommen hat? Genauso sind auch alle Elemente, alle Gedanken Christus unterworfen. Er ist und bleibt leichtfüßig bei allen Problemen, die wir vielleicht mal bildlich auch als Stürme des Lebens darstellen können. Allein einmal, als er die Sünde der Menschheit auf sich nehmen musste, da erscheint es uns so, dass es Jesus so schwer fiel, dass es ihm gar den Blutschweiß aus dem Leib presste. Denn die Jünger in Gethsemane schliefen. Das ist vielleicht der einzige Moment, wo wir erfahren, dass es Jesus richtig schwer wurde. Dass es richtig schwer wurde, diese Dinge auf sich zu nehmen. Nicht aus Angst, aber weil es wirklich schwer war. Und dennoch war das kein Grund für ihn, nur einen Millimeter vom Plan des Vaters abzuweichen. Alles andere war wirklich kein Problem für Jesus oder kein wirkliches Problem für Jesus. Und wenn wir diesen Vers 27 in dieser Passage oder auch in allen Parallelstellen lesen, dann fällt uns noch was auf. Wenn ihr es noch aufgeschlagen habt, schaut nochmal in diesen Vers rein. Jesus redete alsbald und sprach, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Er spricht den Jüngern Trost zu. Aber sofort danach sagt er, ich bin's. Wenn man so will, dann ist dieses Ich bin's letzten Endes eine Zusammenfassung all dieser Ich bin-Worte, die wir zum Beispiel im Johannesevangelium lesen. Dort im Johannesevangelium, das ist ja nun das Evangelium der Ich bin-Worte. Im Matthäusevangelium kommt das so nicht vor. Vielleicht aber an dieser Stelle doch schon. Denn Jesus sagt den Jüngern zu, ich bin's, ich bin hier. Als würden diese Worte alleine ausreichen, unter diesen Trost, den er den Jüngern zuspricht, so zu untermauern und so zu festigen, dass sie damit, mit dieser Unterschrift, ich bin's, hier spricht der Ich Bin, der sich vorgestellt hat als Ich Bin in 2. Mose 3. Als Mose das Gesetz offenbart wurde. Dort hat er gesagt, ich bin der Ich Bin. Rede zum Volk und sag ihnen, der Ich Bin hat geredet. Der Ich Bin hat dieses Gesetz gegeben. Er nennt sich selbst den Ich Bin. Mose hatte die Heiligkeit Gottes kennengelernt und war damit konfrontiert, dass er in der Nähe Gottes, sagen wir in der Gegenwart Gottes, vergeht. Dass er verbrennt in seinen Sünden. Mose hatte gelernt, dass es keine Gemeinschaft des Sünders mit Gott gibt. Und doch hatte der Ich Bin ihm eine Lösung gegeben. Eine sehr, sehr komplizierte Anweisung, die dem Volk genau diesen Ich Bin beschrieb in seiner Heiligkeit, das Gesetz. Wir wissen, dass die Grundlagen des Glaubens, wie eben erwähnt, ja bereits viel früher gelegt waren. Wir lesen davon schon in 1. Mose 3 oder bei Abraham. Also lange vor dem Gesetz. Wir wissen, dass der Mensch nur aus Glauben gerettet wird. Und doch hatte der Ich Bin sich entschieden, dass das Gesetz als Gericht, als Zeichen für Gott, als Zeichen auf Gott, dem Menschen noch genauer aufzeigen sollte, dass er vor Gott schuldig ist. Abraham hatte das lange vorher verstanden. Das Volk brauchte allerdings eine Lektion, um Gott, den Gott allen Seins, als den Gott, das Ich Bin, besser kennenzulernen. Und genauso erscheint uns Jesus hier auch. Wenn er sagt, ich bin's, dann räumt er sicher erst einmal die Angst aus dem Weg. Ganz praktisch. Er macht erst mal klar, da ist kein Geist. Ihr kennt den, der da kommt. Es ist vertraute Umgebung. Ich bin es, Jesus, den ihr kennt, in Fleisch und Blut. Die Jünger dachten an Geister, an ihre Gestalten, die da rumschwebten. Aber Jesus macht ihnen eines klar. Über all den Unwettern, da wandelt leichtfüßig einer, der Ich Bin ist. Der Gott, der alles geschaffen hat. Der Gott, der Weg ist. Der Weg über alle Wellen und über alle Gefahren hinweg. Der ewige Hirte, der seine Jünger im Boot nicht untergehen lässt. Der sie umsorgt, auch in dieser Gefahr. Das Brot, das eben nicht nur die 5000 satt macht, wie zuvor beschrieben. Ein Brot, das eben keine weltliche Sättigung gibt, sondern ewige Sättigung. Und wir können uns vielleicht erinnern, oder aus den Überschriften in euren Bibeln seht ihr es sehr schnell. Es war genau diese Begebenheit vorher, die Jünger ja erlebten, wo sie auf das Sichtbare schauten. Und die für viele, so wie wir es in Johannes 6 ja gelesen hatten, immer noch das Thema war. Wie konnte das alle sein? Wie konnten alle diese Menschen gesättigt sein? 5000 Männer wurden gezählt, Frauen und Kinder unerwähnt gelassen. Wer weiß, wie viele Menschen das hier waren. Dieses Brot war ihnen eben auf dem See erschienen. Da war ein Licht, das auch nicht im ärgsten Sturm erlischt. Vorhin war eine Tür, eine Ich-Bin-Tür, die einen Ausweg aus ihrer Verlorenheit und aus ihrer Not bedeutete. Ein Ausweg aus ihrer leiblichen Not. Denn wenn sie gestorben wären, dann wäre dieser Ich-Bin der Ich-Bin der Auferstehung, der sie gerettet hätte und ins ewige Leben gesetzt hätte. Dieser Ich Bin stand vor ihnen, der im Grunde zusammengefasst alle Ich Bins ist, wie wir sie im Johannesevangelium lesen. Ein Ich Bin fehlt noch, das Ich Bin des Weinstocks. Denn aus der Verbindung mit Christus, da schöpfen die Jünger ihre Kraft, da leben sie. Das hatten sie im Boot und Petrus besonders auf dem Wasser gelernt und gemerkt. Wenn die Reben vom Weinstock getrennt sind, dann gehen sie unter. Dann sind sie verloren. Jesus ist der wahre Weinstock. Nicht der Weinstock, der vergeht, sondern der wahre Weinstock, der rettet. Also sagt Gott den Jüngern, ich bin's, und verdoppelt und verdreifacht diesen Trost, den er ihnen zugesprochen hat, noch einmal. Naja, wir wissen, dass eigentlich der wahre Tröster, wie wir ihn kennen und wie er offenbart ist, eigentlich ja der Heilige Geist ist. Wenn dieses Wort auf Gott angewendet ist, dann ist es der Heilige Geist, der wortwörtlich als der Tröster beschrieben wird. Aber im Grunde wird er ja nur deshalb als Tröster beschrieben, weil er ständig auf Christus hinweist. Und der Trost selbst ist ja nicht der Heilige Geist, sondern er ist ja nur der Tröster. Er weist auf den hin, der wahrhaft unser Trost ist. Der Geist ist der Tröster, aber der Trost ist Christus. Das ist der, auf den wir schauen, um wahrhaft getröstet werden. Und so ist es auch, dass Jesus hier an dieser Stelle den Blick der Jünger und den Blick der Rettung auf ihn lenkt. Das ist sehr vergleichbar mit dem Amt, das der Heilige Geist heutzutage bei uns ausübt. Denn auch seine Aufgabe ist es, in alledem, was wir lesen und was wir sehen, auf Christus hin gewiesen zu werden. Wenn wir heute in Not geraten, dann ist es der Tröster, der uns Christus vor Augen stellt und uns so Trost zuspendet. Das ist eigentlich im Grunde recht unspektakulär. Manchmal wird um dieses Amt des Trösters ein Riesenspektakel gemacht. Und dabei dummerweise immer wieder von Jesus abgelenkt. Aber bedenken wir Petrus, der drohte unterzugehen, als er von Jesus wegblickte. Und so können wir auch dieses Amt des Geistes verstehen und auch eine Gefahr darin sehen. Wenn man auf den Geist so fixiert ist, dass man den Blick auf Jesus verliert, auch dann stehen wir in der Gefahr, dass wir untergehen könnten. Ich hatte vorhin erwähnt, dass Jesus bis zur letzten Minute in dieser Situation fast unumstößlich, stabil, fest, wie ein Fels in dieser Situation stehen bleibt. Wir haben ja nun in dieser Predigt den Text hier aus dem Matthäusevangelium gelesen. Und wenn wir in die beiden Parallelstellen dazu im Markus und im Johannesevangelium schauen, lesen wir von der gleichen Begebenheit. Immer mit unterschiedlichen Betonungen. Aber es gibt eine Begebenheit, die hier im Matthäusevangelium besonders erwähnt wird. Das ist, dass Petrus auf dem Wasser läuft. Im Johannesevangelium steht das nicht. Wir haben den Text vorhin gelesen. Wir lesen davon nichts, dass Petrus auf dem Wasser geht. Wir lesen aber etwas anderes. Johannes hat eine andere Perspektive. Er bettet diese Begebenheit ein, in Johannes 6, als Vorspiel oder als Vorbereitung für einen sehr, sehr wichtigen Punkt, nämlich den, dass Jesus selbst das Brot des Lebens ist und damit ewiges Brot ist. Brot machte 5000 plus unbekannte Zahl kurzfristig satt. Aber Jesus selbst ist ein Brot, das ewig satt macht. Johannes verlässt die Gedankenführung, die auf Jesus, das wahre Brot, hindeutet, nicht, missachtet alle anderen Begebenheiten, achtet weniger auf den Sturm und drängt dann mehr darauf hin, wie es hier in Johannes 6, Vers 29 heißt, wir haben es heute gelesen, dass der Glaube kein Werk ist und dass Jesus weltlich sozusagen nicht fassbar ist. Dass er durch Werke, durch Taten, durch Gedanken, selbst der Blick von Petrus war es nicht, der ihn hielt auf dem Wasser. Es war der Blick in den Himmel, der ihn auf diesen Wellen laufen ließ. Johannes nimmt diese Perspektive und macht uns klar, dass eigene Werke, das eigenes Tun für uns nicht zu Glauben führen können. Immer wieder hatten die Jünger in unterschiedlichsten Situationen gefragt, was sie denn nun tun müssten, um zu glauben. oder was sie vielleicht sogar noch tun müssten, wie der reiche Jüngling, um zu glauben, um in das Reich Gottes zu kommen. Da wisst ihr, wie Petrus auf das Wasser kam, was hier die Grundlage war, warum er denn dort laufen konnte. Es war ein einfaches Wort von Jesus. Petrus bat ihn darum, auf dem Wasser laufen gehen zu dürfen, und Jesus sagte, komm. Das war der Moment, an dem Petrus begann, auf dem Wasser zu laufen. Jesus sagt, komm. Danach läuft Petrus auf dem Wasser, dann schaut Petrus auf den Wind und auf die Wellen, und er geht fast unter. Der entscheidende Punkt ist hierbei die Bitte von Petrus am Anfang, aber dann, dass Jesus ihn ruft. So funktioniert der Glaube. Petrus beweist seinen kleinen Glauben dadurch, dass er den Blick von Jesus ablenkt. Ja, das war die Folge davon, dass er glauben durfte in diesem Moment, als Jesus ihn rief. Das ist das Prinzip und das ist die Abfolge, wie Gott Menschen zum Glauben ruft. Kleinglaube ist nicht die Folge davon, dass wir keinen Glauben haben und diesen durch kleinen Glauben zusammenbasteln, sondern Kleinglaube ist die Folge von Glaube, den wir klein machen, den wir uns von Gott, von Christus ablenken lassen. Kleinglaube ist der Beweis dafür, dass es Ablenkung gibt, Faszination von irgendwelchen anderen Dingen. Aber komm, das heißt Glaube, laufe, überwinde. Alles, was hinter dir, neben dir liegt, alle Gefahr, das heißt komm. Petrus kommt, läuft und siegt. Erst als er Jesus die Führung abnimmt und eigenmächtig handelt, dann geht er unter. Oder um einmal in den Worten von Johannes 6 zu reden, solange wir noch Brot suchen, das unseren Bauch satt macht, solange wir nach Werken fragen, mit denen wir uns zufriedenstellen, dann werden wir kein ewiges Leben bekommen. Bleiben wir eigenmächtig. Wenn aber Gott uns dieses ewige Leben gibt, wenn Gott uns diesen Glauben gibt, dann ist er bei uns. Dann stärkt er uns so, wie er ist. Dann steht Jesus schon da und bleibt fest, felsenfest stehen, auf Wasser, im Wasser, über Wellen, im Wind. Der Trost dieser Geschichte liegt doch auch darin, dass Petrus dieses Komm empfängt. So wie wir auch in vielen, in größter Lebensnot unsere Komms von Christus empfangen. Ob Hunger oder Sturm. Gottes Reich, das ist eben nicht von dieser Welt. Es ist ewig. Es ist himmlisch. Es ist eine Speise, die wir bekommen müssen. Es ist keine Speise, die wir zubereiten können. Deshalb ist auch der Trost nicht von dieser Welt. Trost hat keine Formel, Trost hat keine Mathematik. Es ist ein komischer Satz, Trost ist nicht von dieser Welt. Aber es stimmt. Es gibt in uns und in dieser Welt keinen Trost. Diesen Trost haben wir nur und alleine in Christus. Und ich will noch einmal diese provokativen Fragen stellen. War es der Blick auf Jesus, der Petrus über Wasser hielt? Man könnte das ja vermuten. Es wird einige Predigten geben, in denen genau das der Grund ist, warum Petrus auf dem Wasser laufen konnte. War es sein Gehorsam, der ihn über Wasser hielt? Liegt doch nahe. Petrus tat genau das, was er tun sollte. Oder war es gar sein Schrei, Herr, rette mich, der ihn in der Not rettete? Was hielt ihn denn da? Nein, keiner dieser drei Punkte stimmt. Oder fragen wir doch genauso wie in Johannes 6, was musste Paulus tun, um gerettet zu werden? Was musste Petrus tun? Was musste Abraham tun, um gerettet zu werden? Glauben empfangen. Das ist und bleibt das Werk Gottes, das du glaubst. Das ist Jesu Antwort darauf. Es ist das Komm Christi, das den Glauben schenkt. Es ist der Ruf Christi, der uns über Wasser hält. Es ist das Wirken Gottes, das uns tröstet, außerhalb dieser Welt. Alleine, dass er will, dass wir gerettet sind, ist der Grund, warum wir glauben, warum wir leben, warum wir lieben, warum wir danken. Alleine der Wille Gottes entscheidet darüber, dass wir kommen, dass wir auf Wasser laufen, dass wir auch manchmal untergehen bis zum Hals. Manchmal müssen wir lang schreien, manchmal gar nicht. Aber es ist nie unser Schrei, der uns selbst rettet. Es ist immer Gott, der uns rettet. Es wird nie unser Ruf uns über Wasser halten, sondern das Kommen Gottes. Wisst ihr, deshalb ist es eine weise Formulierung und ein sehr weiser Start, den Heidelberger Katechismus zu beginnen und von einem einzigen Trost zu reden. Was ist unser einziger Trost im Leben und im Sterben? Schaut einmal genau hin. Die Antwort enthält kein einziges Ich muss, ich soll, das muss passieren, hier ist noch was, das habe ich gemacht haben müssen, um dabei zu sein. Sondern die Antwort ist nur ein Er hat. Er hat dies und das für mich getan. Er hat alles für mich getan im Leben. Und genauso sieht es das Wort Gottes auch. Genauso wie der Heidelberger Katechismus es aufnimmt und zusammenfasst. Am Anfang steht der Trost, den Gott uns vermittelt. Am Anfang steht sein Handeln, sein Wille. Am Anfang steht, dass er will, dass wir zu ihm kommen. Amen.